Ja, die alkoholische Gärung oder die Gärung des Alkohols erzeugt Alkohol. Das Alkohol erzeugt Gärung, die sogenannte alkoholische Gärung.
Wer redet, ist nicht tot.
Willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Flaschen mit Wein und Christoph Raffelt, worin wir alle zwei Wochen gegen die Pandemie antrinken. Hallo Christoph.
Hallo Holger.
Es ist irgendwie, hatten wir ja eigentlich vor, irgendwie die Schlachtzahl wieder zu reduzieren, jetzt wo alles ein bisschen ruhiger wird, jetzt fangen die da überall wieder an, irgendwie Heizefeiz zu machen. Ich kann so viel Alkohol überhaupt nicht verarbeiten.
Ja, wir haben ja jetzt sogar tatsächlich 3 Wochen dazwischen gehabt. Stimmt, es gab ja auch schon Irritationen dazu, weil sich das so schön eingespielt hatte. Ja, ich weiß auch nicht. Ich bin mal gespannt. Also das ist schon schräg alles. Also es wirkt alles so, als wäre es vorbei, aber ja. Dann merkt man eben doch schnell, dass es nicht vorbei ist.
Im Zweifelsfall fangen wir halt das Saufen wieder an. Ne? Das war alles.
Ja.
Das war jetzt nur Wasser, was ich mir eingeschenkt habe.
Ah, okay.
Das könnte ich auch machen. Ich habe vorhin beim Abwaschen ein Josephinenhütte-Glas zerdrückt.
Oh nein.
In meiner Hand. Allerdings, also wollte es gerade abtrocknen und knack, habe ich es zerdrückt gehabt. Also so, okay. Dass sie so empfindlich sind, hätte ich ja nun wirklich nicht gedacht. Ne?
Also ich kann das auch jetzt nicht bestätigen. Ich habe die jetzt ja regelmäßig im Gebrauch und mir ist noch gar nichts kaputt gegangen, muss ich sagen.
Ja, nee, vielleicht hatte das noch einen Knacks von der, das war das aus der sowieso kaputten Lieferung. Kann ja sein, dass das schon ein bisschen angeschlagen war oder sowas, wenn ich es nicht gesehen habe. Haarrisse, sag ich, Haarrisse.
Ja.
So, bevor wir jetzt hier irgendwie zur Sache kommen, was trinken wir denn?
Ja, was trinken wir denn? Ich würde sagen, wir fangen an mit trocken. Also wir haben ja 2-mal trocken und 1-mal Kabinett. Und wir trinken 2,18 vom Schiefer Riesling trocken aus dem Weingut Ansgar Klüsserath.
Und das, was ich nicht in die Hand genommen, ich muss diese ganzen, da, vom Schiefer trocken. Ah, da.
Genau.
Ich habe da so Manschetten drum, darum kriege ich das immer nicht. Ach Mensch, wieder so billige Weine.
Du meinst mit Drehverschluss?
Das ist furchtbar. Ja, furchtbar. Zumutung ist das. So. So, nachdem ich jetzt auch Wein auf dem T-Shirt habe, können wir.
Auf dem Tisch, auf dem T-Shirt.
Auf dem Tisch, auf dem T-Shirt. Ja. Ich meine, manchmal glaube ich, ich finde immer noch Flecken von damals, als mir dieser Cremon.
Auch von der Mosel.
War der auch von der Mosel? Ah ja, siehst du?
Obermosel, ja. Obermosel, genau. Ja,
Obermosel-Cremon. Ganz schlimme Sache.
Genau. Ja. So. Ich dachte, wir kehren mal an die Mosel zurück. Waren wir ja schon längere Zeit nicht mehr. Und trinken mal wieder einfach ein bisschen Riesling bei dem Wetter. Auch, glaube ich, genau der richtige Wein jetzt heute. Das Weingut befindet sich ja in Trittenheim, steht ja auch auf 2 Weinen drauf. Und wer Lust hat, kann mal einfach die Seite weinlagen.info aufmachen. Mhm. Da wird nämlich sehr schön deutlich, wo wir uns befinden. Also da gibt man bei Land natürlich Deutschland ein, bei Anbaugebiet Mosel, soweit ist es klar. Und unter Bereich gibt es dann eben mehrere Bereiche. Mhm. Und da muss man dann sozusagen für Trittenheim schon wissen, wo man hinguckt. Terrassmosel ist es nicht, Saarhofer natürlich auch nicht. Obermosel ist ja das mit den Muschelkalkböden.
Ja, aber Moseltor jetzt ist doch ein ganz so kleiner spannend. Bereich.
Bernkastel, genau. Bernkastel ist sozusagen dieser ganze Bereich Mittelmosel. Mhm. Dann kommen wir in die Lage Trittenheim, Entschuldigung, in die Gemeinde Trittenheim. Und da sind eben alle dieser Ortschaft vorhanden, ne? Das finde ich eine sehr schöne Sache, wenn man mal einen Eindruck davon will, wo wir uns überhaupt befinden mit den Lagen. Und das, was wir jetzt trinken, das ist ein Wein sozusagen auf der Ortsmosel-Seite entsteht, in Trittenheimer Altärchen und im Rosengärtchen. Mhm. Und das, was wir gleich trinken, also 2. und 3. Wein, kommt aus der Trittenheimer Apotheke und das ist sozusagen die bekannte Weinlage aus Trittenheim. Und wie das so oft ist an der Mosel, liegt die eben auf der anderen Seite der Ortschaft. Mhm. Wobei es in diesem speziellen Fall so ist, dass wenn man dann auf Lage Trittenheim geht, dass man dann auf Lage Apotheke geht, dass es sozusagen auf beiden Seiten der Mosel diese Lage gibt, was eben damit zu tun hat, dass im Laufe der 70er Jahre, ja vor allen Dingen Anfang der 70er Jahre, es Flurbereinigungen gegeben hat und kleinere Lagen innerhalb dieser Flurbereinigung und Neuordnung zu größeren Lagen zusammengefasst worden sind.
Aber darf man das denn dann immer noch als eine Lage bezeichnen? Weil das ist ja tatsächlich eine ganz andere Lage. Also da scheint ja auch die Sonne ganz anders drauf und so, oder?
Absolut, genau. Das ist das große Problem, was sozusagen es im deutschen Weinbau eigentlich seit den 60er, 70er Jahren gibt, dass man versucht hat, den teilweise ja weltberühmten Namen, den sich diese Lagen erworben haben, durch ihre Qualität schon im 19. Jahrhundert vor allen Dingen erworben haben, dass man den versucht hat, auf schwächere Lagen hinauszubreiten.
Ah, um mehr einzunehmen.
Genau. Und mediokere Lagen sozusagen zusammenzubringen mit einer Lage, die sozusagen Grand Cru-Status hat, ja. Und ich sag mal, der Kernbereich von der Trittenheimer Apotheke, der hat sozusagen diesen Grand Cru-Status. Da trinken wir gleich den trockenen Wein draus und auch den Kabinett. Und natürlich das, was auf der anderen Seite ist, ist bei weitem nicht so steil wie die Originallage. Die liegt so bei 70% Hangneigung.
Die Originallage ist das östlich vom Mosel.
Ja, genau, genau, das ist genau. Und bis 1909 gab es auch diese Brücke noch nicht, die man da sieht an der Mosel, sondern über die Mosel, sondern das ist sozusagen alles dann mit Fährschiffen hin und her gefahren worden.
Ach, wie romantisch.
Ja, genau. Es gibt auch noch die sogenannten Fährtürme auf beiden Seiten, wo man eben sieht, wo früher die Fähren der Winzer hin und her gefahren sind, um dann eben in diesen Steillagen die Weine rauszuholen, also die Trauben rauszuholen.
Mhm.
Genau. Ziemliche Plackerei, ehrlich gesagt. Ja.
Macht man
ziemlicher
auch,
Aufwand.
Macht man auch händisch, ne?
Das macht man da dann alles händisch, genau. Das Einzige, was sozusagen da nicht händisch gemacht wird, ist das Spritzen.
Mhm.
Und das ist auch ein Grund dafür, dass dieses Weingut nicht biozertifiziert ist, weil sich der Ort sozusagen in seiner Mehrheit eben dafür entschieden hat, dass zumindest Herbizide gespritzt werden. Nein, nicht Herbizide, Fungizide. Wenn es zu feucht wird, also Fungizide, Antipilzmittel mit dem Hubschrauber.
Ja.
Ja, also das sind so Abmachungen an der Mosel. Ja,
oder die nehmen einfach die Flugzeuge, die sonst auch Gewitterwolken impfen. Machen die das eigentlich Flugzeuge. Immer noch, diesen Hokuspokus?
Nee, das glaube ich nicht. Okay. Nee. Ich wüsste nicht, wann ich das letzte Mal gehört hätte. Nee.
Ja, aber auch so Donner. Die haben ja auch so Donnerkanonen, mit denen sie dann das Gewitter auslösen wollen und so. Da gab es früher sehr viel.
Sowas gab es, ja. Ja. Nee, aber das wird tatsächlich immer noch gemacht in vielen Moselorten. Mhm. Also es braucht dann einfach auch seine Zeit, bis das, ich glaube, in wenigen an der Terrassenmosel ist man jetzt so weit, dass man es nicht mehr automatisch macht. Aber hier wird es eben noch gemacht. Und da kann man sich ja dann auch nicht entziehen, weil wenn der Hubschrauber da drüber fliegt oder das Flugzeug, dann wird es halt ausgebracht. Und die Parzellen sind ja teilweise so klein, die dann die einzelnen Winzer wiederum besitzen. Die sind zwar jetzt auch nochmal durch eine neue Flurbereinigung sozusagen neu verteilt worden ein bisschen, sodass man dann größere Teile hat, aber trotzdem kann man sich jetzt dem nicht so ganz entziehen.
Ne? Aber das ist doch irgendwie auch scheiße, so eine Flurbereinigung. Also dann hast du irgendwie so eine ganz tolle Parzelle, wo du einen ganz hervorragenden Wein rausholst und dann kommt er da vorbei und sagt so, wie meine Flurbereinigung, das kriegt jetzt der Jupp Schmitz und du kriegst dafür da hinten das Stück.
Ja, genau, das ist nicht so ganz einfach, die Geschichte. Deswegen dauert die auch teilweise Jahrzehnte.
Ja.
Bis sowas dann mal durch ist. Ne? Das Problem ist halt, gerade in diesen ganz alten Terrassenlagen an der Mosel, dass die Parzellen dann teilweise so klein waren und du dann, dass sich das einfach wirtschaftlich nicht mehr lohnt. Ja?
Mhm.
Die Mosel hat ja also ich sag mal, die besten Weine der Mosel im 19. Jahrhundert gehörten ja mit zu den teuersten Weinen der Welt, also teurer als die besten Champagner eigentlich, teurer als die meisten, oder fast alles, was aus dem Burgund und Bordeaux kam, kam eben aus Deutschland. Ja. Und
kennt man davon
eben
was?
Von der Mosel.
Also, gibt's da so Namen, die einem geläufig sein könnten?
Naja, es gibt vor allen Dingen tatsächlich Lagennamen, ne? Also Wehlener Sonnenuhr natürlich, solche Sachen, Bernd Casteller Doktor, aber teilweise wahrscheinlich sogar auch aus der Trittenheimer Apotheke, könnte ich mir schon vorstellen. Also das ist schon eine der sozusagen 1A-Lagen an der Mosel. die eben damals schon sehr teuer waren. Und dann eben, ja, Braunberger Juffer zum Beispiel.
Ja, den kennen wir.
Dann die Gracher-Sachen, die dann kommen, eben Ötziger Würzgarten und solche Sachen. Ne? Das war schon Erdener Prälat. Das sind so Lagen, die damals schon extrem teuer waren. Und dann ist es halt im sozusagen im 20. Jahrhundert ja abgerauscht, das Ganze. Und eigentlich ja jetzt erst wieder so seit so wirklich bis auf ganz wenige Ausnahmen eigentlich wieder so seit 20 Jahren überhaupt auch in, ne? Also stärker beachtet. Genau.
So, riechen wir mal dran, oder?
Ja, riechen wir mal dran, genau. Gute Idee.
Ja, ist vom Schiefer, ne?
Ja, ist vom Schiefer, genau. Genau, und sozusagen der Unterschied zwischen der Westseite, also der Ortsseite und der Steillage ist eigentlich die, dass die Ortsseite deutlich mehr tonigen Schiefer hat, also auch weicheren Schiefer eben, während in den Steillagen es vor allen Dingen schon noch einen sehr harten grauen und blauen Devon-Schiefer gibt. Das ist so.
Küvettiert er die dann? Also mischt er die? Also schüttet er die dann zusammen, um irgendwie so einen Mittelwert zu bekommen? Oder
jetzt für den vom Schiefer?
Ja.
Genau, ja, so ein bisschen schon. Wobei sie, kommen wir gleich noch zu, das Weingut heißt zwar Ansgar Klüsserath, aber die Weine macht schon seit 2001 seine Tochter Eva. Sie eben tatsächlich die hierfür jetzt insgesamt mehr diese Tonschiefer Böden eben genommen hat, ja. Okay. Also nördlich von Trittenheim und eben so ein bisschen westlich, der westlichen Bereich. Weil das ist sozusagen jetzt der trockene Einstiegswein.
Okay.
Witzigerweise von den Weinen, die sie macht, sind glaube ich nur 3 trocken. Und ich sag mal 10 restsüß, aber mit den trockenen Weinen macht sie 70% der Menge tatsächlich. Ja.
Aber warum macht sie dann so viele Restsüße? Hat die so viele einzelne Lagen, die sie da nochmal auffächern muss? Oder warum?
Ja, das macht irgendwie Sinn. Also es gibt ja einfach sehr viele Prädikate dann, ne? Also ich sag mal, diesen Wein hier, den gibt's als Einstiegswein nochmal Feinherb.
Ja.
Und dann gibt es eben das Trittenheimer Altärchen als Einzellage Feinherb. Dann hat sie eben die Trittenheimer Apotheke. Da gibt es ein Kabinett und eine Spätlese und dann teilweise eben auch eine Bärenauslese draus. Das sind dann schon teilweise vier oder fünf Weine aus einer Lage. Mhm. Und dann hat sie aber eben noch das Peace Porter Goldtröpfchen, wo sie auch noch Weine hat. Also das hat quasi zwei Orte weiter. Und dann kommt das halt schnell zusammen, ja. Ja.
Genau. Peace Porter Goldtröpfchen hatten wir ja auch schon mal, ne?
Ja.
Warum gibt es verschiedene Hersteller, die Peace Porter Goldtröpfchen machen?
Ja, weil das Peace Porter Goldtröpfchen ja auch eine Lage ist, ne?
Und die Lage hat nicht nur einen Winzer.
Genau.
Okay.
So ist es, ja. Also hier jetzt zum Beispiel bei der Trittenheimer Apotheke, ist es bestimmt ein gutes Dutzend Winzer, wenn nicht mehr. Also es gibt allein, ich glaube schon 5 Klüsserraths in Trittenheim.
Ah, okay.
Und neben Trittenheim gibt es auch noch einen Ort, der Klüsserath heißt. Also was darauf hindeutet, dass sozusagen
irgendwann die Familie mal der Bauer Klüsserath
schon sehr, sehr lange dort beheimatet ist. Ja, genau. Es gibt noch Klüsserath Weiler, es gibt Christoph Klüsserath, es gibt Klüsserath Eifel, ist auch ein bekanntes Weingut. Ernst Klüsserath, also alle möglichen Klüsserraths und dann eben den Ansgar, genau. Ja, und die meisten, also es gab ja eben an der Mosel gab es ja eben auch dieses napoleonische Erbteilungsrecht. Das Thema hatten wir ja auch schon in anderen Regionen, wo dann eben die Parzellierung immer stärker wurde, weil eben das Erbe immer weiter aufgeteilt wurde. Und deswegen gibt's in diesen ganzen Lagen eben tatsächlich ziemlich viele verschiedene Familien und Winzer. Ja, genau.
Ja, also Schiefer, ne?
Genau, Schiefer.
Und ein saurer roter Apfel.
Ja.
Also kein grüner Apfel.
Also, nee, das stimmt.
Der hat diese Zuckrigkeit von einem roten Apfel noch da drin.
Ja, der hat auch einen ganz, ich finde, so einen ganz leichten Mostton von einem Apfel mit drin. Und auch so ein bisschen von der Schale. Ne?
Vielleicht ist das, was ich Zuckrigkeit nenne.
Ja, vielleicht. Ja, so eine Hefe, so ein Hefemost, diese Süße davon, ja. Und ansonsten eben, wenn wir an die letzte Sendung zurückdenken mit dem Riesling Delight, der ja irgendwie sehr, letztlich sehr üppig war.
Oh ja.
Ne? Hast du hier halt irgendwie, fängt das hier halt schon an, wirklich sehr straight zu sein, ne? Das ist schon sehr, ja, das finde ich schon ziemlich... Ziemlich klar halt in der Säure. Das ist halt eine Moselrieslingsäure. Ne? Und eine die ist jetzt sogar noch so ein bisschen.
Säure.
Ja, die ist jetzt natürlich noch so ein bisschen gepuffert dadurch, dass es ein 2018er Jahrgang ist und 2018 halt auch an der Mosel ziemlich warm war. Sodass ich finde, dass. Also ich finde, in der Nase ist noch so ein bisschen was von Penaten und einer Lanoline.
Penaten,
so
eine, ja, genau. Ja, super, ja.
Ja. Das finde ich aber auch typisch für einen Mittelmoselriesling tatsächlich, dass man sozusagen, finde ich, diese Cremigkeit, die der Wein hat, tatsächlich manchmal in so einer typischen Penaten-Note drin hat.
Am Gaumen finde ich ihn eher unauffällig.
Also ich finde
also da ist schon was. Also ne,
ja,
aber
ja.
Ist jetzt ah doch so ein bisschen bitter ist er. Das finde ich gut.
Also ich finde, der ist von Anfang an eigentlich super saftig, aber eben auf dieser schon sehr hellen zitrischen Seite. Ne?
Ich merke es auch gerade. Ja, ich kriege gerade Durst.
Genau, man kriegt gerade Durst, weil nämlich ganz zum Schluss eben dieses,
ja, genau.
Dieses mineralisch-salzige reinkommt.
Ja, genau,
ne? Und
genau.
Dann hast du den Wein gerade getrunken und dann denkst du, oh scheiße, das ist ja
genau.
Das ist salzig. Ich glaube, ich nehme noch ein Glas.
Ja, ne? Vor allen Dingen so wirklich so, ja, ist jetzt auch ganz lecker, aber jetzt nichts. Doch, ich nehme nur einen. Das ist echt sehr schön. Ja. Boah, macht der Speichelfluss, das ist ja furchtbar.
Genau, also er ist von der Frucht her ist er am Gaumen recht unauffällig, würde ich dir total zustimmen.
Genau,
also da von dem Apfel ist recht wenig da. Das Zitrische ist ziemlich präsent. Aber was halt da ist, ist sozusagen dieses Steinige.
Mhm.
Und dann eben in der Kombination mit Säure und dieser Salzigkeit. Und das finde ich schon super für einen Gutswein. Einfach für einen Einstiegswein.
Wo liegen wir denn da preislich? Ich hab gar nicht geguckt. Ach, der Chat weiß das doch bestimmt. Chat, guck doch mal, wie viel da die Flasche kostet, bitte.
Genau, das ist doch eine gute Idee. Doch, sehr schön finde ich das. Das liegt ja im Alkoholgehalt, liegt es bei 11,5%. Michael sagt gerade 9,50 Euro.
9,50, siehst du?
Ja. Das ist einfach.
Das ist gut, ja.
Ja. Oder auch 79, je nachdem, wo man
ja,
nachguckt, glaube ich.
Ja. Ein Zehner.
Auf jeden Fall unter, genau, ein Zehner. Für sozusagen Einstieg Mittelmosel. Und zwar, wenn man so will, und das merkt man hier, finde ich schon, da, wo die Mittelmosel anfängt. Also wir gehen ja immer von Trier aus, von Trier Richtung Koblenz. Und da gehört Trittenheim eigentlich so zu diesen frühen Orten der Mittelmosel, bevor es eben dann sozusagen weitergeht mit diesen vielleicht noch ein bisschen bekannteren Namen, also eben Piesbord, Wehlen, Uetzig, Kröf, all diese Ortschaften folgen dann eben. Ne? Und der Unterschied ist tatsächlich, dass die ich gerade genannt habe, die sind so archetypisch, würde ich sagen, für Mittelmosel, also verspielter, noch so ein bisschen fruchtiger. So ein bisschen steinobstfruchtiger, gelber sozusagen in der Anmutung. Und Trittenheim ist noch so ein bisschen kühler einfach, so ein bisschen grüner, würde ich sagen. Also von der Aromatik her, ne? Genau. Ja, dann nehmen wir doch mal nach dem Einstieg.
Oh, geht sofort weiter.
Das, ach du Scheiße. Genau, würde ich sagen. Das, wo es dann auch wirklich interessant wird, weil es um Lage geht und um
Lage.
Genau.
Was denn jetzt?
Wir trinken jetzt Trittenheimer Apotheke trocken. Das ist Scheiße, der Wein.
Ich habe keinen Korkzieher hier. Ja, aber mach mal. Ich besorge ich mir, der liegt ein paar Meter weiter. Ich versuche jetzt gerade die Kapsel so abzudrehen. Ich weiß überhaupt nicht, warum ich das mache. Ich Schwachkopf. Ich muss mir sowieso einen Korkenzieher holen.
Ja, mach mal.
Ja, ich bin,
aber du hörst mich jetzt nicht,
ne? Ich komme gleich wieder rein.
Okay. Der hört mich jetzt nicht. Deswegen kann ich jetzt auch recht wenig sagen zu dem Wein. Beziehungsweise zu der Lage. Ich
auch keine Ahnen.
Da bist du wieder.
Das ist mit Schraubverschlüssen voll und dann auf einmal hier kommen die so um die Ecke. Jetzt habe ich die Kapsel total zerknüllt da oben. Ah, Mann. Boah.
Ja.
Ich habe auch nicht so viel gegessen. Apropos also, Essen. Was ich ja tatsächlich auch vermisse bei dieser ganzen, bei den ganzen Maßnahmen, ist so Restaurantbesuche. So, und wenn's, also jetzt gar nicht, ne, Sterne-Scheiß und so, ist mir eh gerade viel zu teuer, ich kein Geld für.
Restaurantbesuche.
Einfach Restaurantbesuche. Und jetzt war ich, am Montagabend waren wir hier in so einem Brauhaus-Biergarten-Gedöns in Kreuzberg. Und die haben eigentlich echt eine gute Küche. Und ich, blöde Sau, hab wirklich das genommen auf deren Karte, von dem ich eigentlich hätte wissen müssen, weil ich das schon mal hatte, dass es super enttäuschendes Essen ist. Und das ist der Burger im Doldenmädel in Kreuzberg. Also wann immer irgendwie einer von euch mal oder eine von euch ins Doldenmädel geht, die haben super Essen, wirklich echt so echt lecker, sehr, sehr gute Bratwurst, auch so Mettbrötchen und so, also richtig geil. Nur der Burger, der taucht nix. Und genau auf den bin ich reingefallen, weil ich irgendwie dachte, mal wieder einen Burger hast du auch lange nicht gehabt. Ja, das war mein frustrierendes Gastronomieerlebnis. Mein einziges und frustrierendes Gastronomieerlebnis 2020.
Ich war ja, das hatte ich ja letztens schon erzählt, ich glaube in der letzten oder vorletzten Sendung, dass ich halt hier in meinem Lieblingslokal in der kleinen Brunnenstraße war, direkt zweimal.
Ja.
Aber seitdem auch nicht mehr. Also was ich getan habe, ich habe mich mit drei Weinfreunden in einer Büroküche getroffen, die etwa doppelt so groß ist wie unser Wohnzimmer.
Da kannst du Abstand halten. Ja.
Auf beiden Seiten Fenster, so dass wir jetzt bei dem Wetter wie heute einfach durchdiften konnten. Und wir haben da gesessen und einer hat gekocht und wir haben halt Weine getrunken. Das war wirklich sehr schön. Das habe ich auch total vermisst einfach.
Ja, kann ich verstehen. Ja.
Irgendwie hier mit meinen Kumpels mal irgendwie ein paar Flaschen aufzumachen.
Ja.
Ja, also das hat einfach auch gut getan. Das war echt schön. Ja. Ja.
Der riecht also ein bisschen, ich finde, der riecht gerade ein bisschen auslesig. Oder zumindest spätlesig.
Das ist gut, ja, weil das im Prinzip ist das, ne? Also, ich sag mal ein bisschen was ganz kurz dazu. Also, wir sind jetzt eben mitten sozusagen in der Trittenheimer Apotheke und zwar in einigen der besten Parzellen. Das ist sozusagen das, was die Eva wahrscheinlich als großes Gewächs verkaufen würde, wenn sie im Verband Deutscher Prädikatsweingüter wäre. Und so ist es einfach nur Trittenheimer Apotheke trocken. Ja. Sie macht dann sozusagen vom Namen her nicht viel Gewese drum, aber es ist einfach eine trockene Spät- bis Auslese. Ich würde fast tatsächlich eher sagen, sowas wie eine trockene Auslese. Und die hat halt, die Trittenheimer Apotheke hat, also da, wo sie diese Parzellen hat, hat sie halt den Vorteil, dass die recht westlich liegt und Sonne bis in die späten Abendstunden hat und aber nicht zu früh. Und dass diese ganze Lage nicht besonders stark Botrytis gefährdet ist, wo man ja immer so ein bisschen aufpassen muss an der Mosel, weil das in der Nacht doch relativ trocken bleibt. Ne? Und sie hat eben in diesen Parzellen teilweise 100 Jahre alte Reben. Ja.
Oh ja, da sind wir preislich dann auch schon wieder wesentlich üppiger. Ja,
das ist jetzt
26,50,
ja. Genau, wir gehen also sozusagen von dem Einstiegswein, das ist wirklich Gutswein gewesen, was wir gerade hatten. Und das ist jetzt sozusagen der trockene Top-Wein des Weinguts. Von einem wirklich sehr kargen Schieferboden, ja. Also das ist super karg. Das ist eigentlich nur Fels, deswegen, also Schiefer, Fels, harter, also deren Schiefer ist wirklich auch ein sehr harter Schiefer. Und da hast du dann eben diese Reben drin stehen. Und weil das praktisch nur Schiefer ist, mit ganz wenig Auflage, ist eben auch die Reblaus nicht da reingekommen. Deswegen hast du halt noch diese 100-jährigen Reben, weil die Reblaus kann nicht auf Schiefer oder überhaupt auf irgendwo, wo praktisch nur Fels
aber das, ist und
nicht im Sand.
Das
Sand
Zeug muss aber doch irgendwo wurzeln. Wurzelt der dann in den Schieferritzen? Oder wo wurzelt
der? Ja, genau. Der? Ach, krass. Der sprengt. Also es gibt ja Pflanzen, die sprengen sozusagen alles irgendwann. Ja. Ja, genau. Also die gehen in die kleinsten Haarrisse, wie du vorhin sagtest, rein mit ihren Wurzeln und sind so kräftig, dass die da einfach durchgehen. Also die brauchen natürlich lange Zeit dafür, aber die schaffen das. Ne? Mhm. Wenn man das dann neu, also wenn man neue Stöcke setzen will, dann muss man das da halt quasi reinsprengen oder mit Maschinen halt vorbohren.
Ach so, also richtig Löcher bohren, reinpfropfen. Ja. Ah ja, okay.
Genau. Genau. Aber die Reben für sich genommen schaffen das eben. Mhm. Genau. Und das ist wirklich hier nochmal karger, als wenn du jetzt nach B-Spot weitergehst. Da ist schon mehr Auflage drauf. Das ist auch so ein bisschen weicher vom Schieferboden her und entsprechend dann auch tatsächlich so ein bisschen ja üppiger schon.
Das ist also wirklich toll in der Nase, ne? Wirklich.
Ja, und das das Weingut selber ist halt Eva Klüsserath und das Witzige ist halt, dass die Eva Klüsserath mit Philipp Wittmann verheiratet ist, dem Winzer in Rheinhessen. Ist also einer der drei Top-Winzer in Rheinhessen und die tatsächlich seit 2001, glaube ich, tatsächlich zwischen Rheinhessen und der Mosel hin und her pendelt. Ja. Mhm. Und eben immer 2-3 Tage die Woche an der Mosel ist. Früher, als die Kinder kleiner waren, ihre Kinder mitgenommen hat und eben eine Mitarbeiterin hat, die auch zwischen Mosel und Rheinhessen hin und her pendelt. Und den Rest macht halt noch der Rest der Familie sozusagen. Hm. Ja.
Ach, da ist irgendwie sowas also, Kräutriges drin.
Absolut, ja. Hm. Also ich finde es erstmal schon mal so richtig rauchig.
Ja. Rauchig.
Also, ja, rauchig, so ein dunkler Rauch, fast so ein bisschen wie kalter Aschenbecher, finde ich.
Okay.
In der Nase. Also, es ist sehr, ich finde es sehr, sehr kühl sozusagen. Obwohl es ja der.
Wirklich, ja, kühl ist er, ja.
Deutlich wärmeren Jahrgängen ist. Und dann hat man, finde ich, hier auch wieder diesen Apfel mit drin.
Ja. Kalter Ascher ist echt nicht schlecht. Ja, noch irgendeine exotische irgendwas, was ich in Südostasien mal gegessen habe und was an Bäumen wächst.
Okay.
Irgendeine so.
Also ich finde es auch hier, also ich finde die Kräuter auf jeden Fall sind da, dieses Rauchige vom Stein auch so ein bisschen feuchter Stein, aber es ist vor allen Dingen dieses Rauchige, was ich irgendwie mit dem Schiefer in Verbindung bringe. Mhm. Dann eben auch knackiges Kernobst.
Kernobst.
Auch ein bisschen mit Schale, finde ich. Bisschen Zitrus. Auch hier wieder so ein bisschen sowas Cremiges. Also hier finde ich jetzt nicht, würde ich jetzt nicht direkt sagen Pinaten, aber es ist so, hat auch ein bisschen was von so einer Salbengrundlage, aber viel weniger als beim Gutswein, finde ich.
Da, der Chat sagt, unreife Mango. Das finde ich, das ist sowas, ja, genau. Ja, sehr gut, ja. Sehr gut.
Ja.
So, jetzt bin ich gespannt.
Mhm. Unreife Bio-Mango, ja. Auf jeden Fall. Ja. Ja. Und das finde ich, ja.
Boah! Super.
Ne?
Das mit der Mango ist gar nicht schlecht, weil ich finde, die Textur ist wie die einer Mango.
Witzig, ja.
Oder? Das ist doch, als hättest du so ein Scheibchen Mango am Gaumen liegen.
Ja, dieses, genau. Ich weiß, was du meinst.
So eine bizarre, weiche Hartheit. Also irgendwie so
bizarre, da ist ja auch so eine ganz leichte Pelzigkeit mit drin.
Ja, genau. Mango, ne? Ja, genau. Ja, und gleichzeitig hat Mango aber auch eine Struktur, ne? Also es ist jetzt nicht so eine totale Matsche. Also Nee, oh, je nee, nachdem, nee. Wie also, alt die Mango ist und ja, wie du klar. sie geschält hast über der Spüle.
Ja. Ja, ich find's,
boah, ey, geil.
Ich find's, es, ich finde diesen Wein so toll, weil er, so unscheinbar, erstmal daherkommt eigentlich, also auf den ersten, im ersten Moment, weil er eben überhaupt nicht mit dieser Frucht protzt, die, die man eben weiter die Mittelmosel entlang oft findet,
ja.
Sondern viel leiser ist und dann aber eben total intensiv wird und das so ganz lange bleibt. Und dieses Intensive, finde ich, das ist so diese Verbindung aus dieser, in diesem Jahrgang finde ich jetzt recht reifen Säure.
Mhm.
Dieser besonderen Textur, von der du sprichst, und dieser Kombination von der Säure, der Herbheit, und da ist trotzdem so eine ganz leichte Süße mit drin und so eine wunderbare Cremigkeit, in der sozusagen so ausgleitet.
Ja,
und dann kommt
ausgleitet
eben zum Schluss
gut, ja.
Ja, das geht so ganz lange hinten rein, ja. Und dann kommt so ganz langsam so in Wellen diese Salzigkeit wieder dazu. Und das finde ich total schön. Das ist so nachhaltig, das bleibt so lange. Mhm. Und dann ist halt auch diese Traubigkeit vom Riesling ist irgendwie da. Mhm. Also gerade so hinten im Rachenraum, finde ich. Und das Besondere vom Schiefer, das ist ja nicht petrolig, aber es hat immer irgendwie so ein ganz kleines bisschen was davon, finde ich.
Super.
Finde ich echt super.
Ja, wirklich gelungen.
Und dann ist halt, das muss ich ja immer wieder sagen, und dann ist halt 26,50 für so einen Wein ist halt echt im Vergleich jetzt, ja, ist es einfach. Also ich will jetzt natürlich nicht sagen geschenkt, aber es ist eigentlich ein Geschenk, weil das ist, also wir haben 100-jährige Reben, wir haben Steillage, wir haben, wie gesagt, das ganze Jahr über Handarbeit. Wir haben alte Fuder im Keller, der Wein bleibt lange auf der Hefe. Für diesen ganzen Aufwand, finde ich, ist es einfach, einfach toll. Und wenn du ins Burgund gehen würdest oder irgendwo anders hin, wo es viel Renommee hat, dann zahlst du ja für diese Weine halt ganz schnell mal das Dreifache. Ne?
Mhm. Ja. Wirklich super.
Mhm. Ja.
Nachschenken.
Ja, ne? Muss man nachschenken. Das ist.
Ach Mensch, nächstes Jahr Monatsende. Nächsten Monat gibt's ja wieder Geld. Da könnte ich mir ja wieder was bestellen von, ne?
Ja. Ja, und dann kam ja auch im Chat vorhin irgendwie, also zumindest beim ersten Wein schon, dass mal, also selbst für Menschen, die jetzt nicht so total auf Riesling stehen, dass dann doch, ja, dass man sich doch irgendwie an diese Weine gewöhnen kann, glaube ich. Das ist, ich habe selbst meine Frau, die ja, als ich sie kennenlernte, eigentlich keinen Schluck Riesling trinken wollte.
Warum das denn nicht?
Nee, die mochte einfach keinen Riesling. Okay. Aber das ist,
höre ich aber oft, ehrlich gesagt. Ne, ja.
Ist irgendwie vorbei. Also ja. Trotzdem schaffte diese Rebsorte es einfach nicht, global wirklich den großen Erfolg zu erzielen. Das ist irgendwie verrückt. Was aber eben auch,
was
viel
damit auch zu sehr tun lustig hat, fand, gerade war in der New York Times, hatte ich dir ja geschickt, in der New York Times, ja, war gerade, ja, ein Artikel, ja, über, ja, warum Riesling, ja, warum deutscher Riesling einen frischen, wie nennt man das? Warum man sich deutschen Riesling nochmal angucken sollte. Habe ich auch gedacht, ja, hä, was wollen die denn? Wissen die nicht Bescheid? Ja, und dann war da eine Empfehlung drin von einem Winzer, ja, einem Deutschen, der in die, ja, USA ausgewandert ist und da Riesling anbaut. Das würde, ja, ich ja gerne mal probieren.
Das müsste man hier eigentlich kriegen können. Das ist bei das sind die Finger Lakes. Das ist gar nicht so weit von New York entfernt. Das ist so ein Seengebiet.
Ja.
Genau, wo ziemlich guter Riesling entsteht. Ja, also da kommen wirklich sehr gute. Also wir gehen ja immer davon aus, dass eben Deutschland das Land des Rieslings ist. Ist es ja auch, aber es gibt halt mittlerweile eben auch, es gibt ja auch in Australien super Rieslinge, es gibt in Neuseeland tolle Rieslinge, es gibt in Kanada weniger, aber sehr gute Rieslinge und so weiter und so fort. Also es ist halt, hat sich schon auch weiter verbreitet. Also gerade in den USA gibt es doch recht viel guten Riesling auch.
Mhm.
Ja, und trotzdem, ja, trotzdem, also das war jetzt wieder so ein Artikel in der New York Times von Eric Asimov, der ist so typisch, weil das so alle paar Jahre tauchen diese Artikel wieder auf, ja.
Ja.
In der so World of Fine Wine, das ist so ein dickes Quartalsheft eben, wo es wirklich vor allen Dingen um Fine Wine geht, da ist ein 4-Seiten-Artikel von, ich weiß nicht, wie man den auf Englisch ausspricht, aber er heißt Terry Theise, also Terry Theise.
Terry Theise.
Ja, Terry Theise. Ich weiß nicht,
wenn ihm das nicht passt, soll er anrufen.
Genau, das ist einer der Wegbereiter für Riesling in den USA eigentlich. Der hat schon in den 70er Jahren angefangen, Riesling zu importieren. Und da auch von dem steht wieder ein 4-Seiten-Traktat darüber, wie schwierig es ist, Riesling an den Mann zu bringen weltweit, ja, weil die meisten Leute, also er erzählt von so Episoden, wo er selber eben noch im Laden stand und er Menschen Riesling aus Rieslingflaschen und aus Chardonnayflaschen eingegossen hat, ja, und die Leute halt den Chardonnay total super fanden, ja, und er dann eben gesagt hat, ja, derselbe Wein, ich hatte den einfach nur in 2 Flaschen geschüttet, ja. Oder Leute nach Chardonnay fragten und er ihnen eben Riesling eingeschenkt hat und eine ganze Story darüber erzählt hat. Und die Leute fanden das total lecker. Und er dann meinte, ja, sie müssen einfach nur gucken, das ist hier Riesling, das ist eine super Chardonnay-Lage in Burgund. Also überall, wo Riesling draufsteht, das sind eigentlich super Chardonnays. So. Ja, also, aber das ist echt verrückt. Weil ganz viele davon ausgehen, dass Riesling eigentlich immer irgendwie zuckrig ist. Das hat natürlich ganz viel damit zu tun, dass wir von hier aus eben Blue Nun und Liebfrauenmilch über Jahrzehnte verkauft haben, exportiert haben.
Das hat sich wirklich so lange gehalten.
Ja, das kannst du immer noch kaufen. Also wenn du in England in den Supermarkt gehst. Also
ich meine, dieser schlechte Ruf, dass der sich so lange gehalten hat.
Ja, das haben wir nachhaltig zerstört.
Krass.
Ja. Ja. Also ich meine, irgendwann wurden insgesamt süßere Weine unpopulär und insofern natürlich auch die süßen Moselweine, die wurden dann auch unpopulär. Also es lag jetzt nicht nur an die Frauenmilch, aber es ist also sozusagen nicht aus den Köpfen rauszukriegen, dass es süßen und auch trockenen Riesling gibt. Und dann kommt natürlich noch dazu, dass die Weine aus Deutschland ja so schwer zu verstehen sind. Ja, also wenn du jetzt aus der Drittmalheimer Apotheke halt irgendwie 6 verschiedene Varianten hast, dann muss das halt jemand irgendwie in, keine Ahnung, in Tennessee erstmal verstehen.
Ja, okay.
Was jetzt was ist. Also das deutsche Weingesetz ist halt auch ein Problem damit, ne? Und nun machen natürlich jetzt viele Deutsche, die auch exportieren, machen eben das sozusagen nach dieser burgundischen Qualitätseinteilung Gutswein, Ortswein, Lagenwein. Mhm. Dadurch wird es dann schon einfacher. Und trotzdem gehen die Leute halt davon aus, wenn jetzt irgendwo Riesling draufsteht, ist süß.
Okay. Ja. Naja, mehr Riesling für uns, ne?
Ja.
Hatten wir nicht auch mal so einen Riesling aus Australien oder Neuseeland? Ich meine, mich dazu erinnern.
Ja, hatten wir.
Der war auch super, glaube ich, ja.
Ja, das war toll. Das war auch ein Trockner. Genau.
Oh, der wird immer besser.
Auch, ne? Ja. Das ist
das wieder so ein Weißwein, ist so ein Weißwein für die Karaffe wieder, ne?
Ja. Das ist ein Weißwein für die Karaffe. Hatte ich nicht auch dazu geschrieben, dass es Sinn macht, das zu tun? Ich weiß es nicht mehr. Ich meine,
bestimmt, aber ich bin froh, dass ich es geschafft habe, die Dinger rechtzeitig in den Kühlschrank zu stellen. Also das von daher.
Ja, doch, habe ich geschrieben.
Immer. Ja, hat er geschrieben.
Immerhin habe ich es geschrieben.
Naja.
Ja, also das trockener Mittelmosel-Riesling, auf einem, finde ich, sehr hohen und sehr elegant, schönen, nachhaltigen Niveau. Mhm.
Ja, damit betrinke ich mich heute Abend noch.
Ja, du hast ja den Kabinett noch nicht probiert.
Du meinst, es wird noch schlimmer?
Ja, es wird anders jetzt. Ne? Jetzt kommen wir natürlich zum Süßwein, also zum restsüßen Wein.
Okay, dann hast du mich. Damit kriegst du mich ja sowieso.
Genau.
Geht nicht auf.
Und zwar?
Mit der ganzen Kapsel.
Ja, dachte ich auch zuerst, aber... Genau, man sieht am Etikett noch, es gab sozusagen einen Etikettenschwindel, wollte ich so sagen, Etikettenveränderung von 17 auf 18.
Etikettenschwindel.
Neues Design.
Ach so.
Ja. Und zwei vom Jahresverlauf her super unterschiedliche Jahrgänge, weil 2017 eben kühler ist. Deutlich kühler als 2018.
Aber für ein Süßchen ist doch wärmer besser, oder?
Nö, finde ich jetzt nicht, weil also das Schöne ist ja, nee, ich finde eigentlich ein bisschen kühler ist besser, weil du hast ja sowieso, die Süße hast ja sowieso. Aber in so im Jahr wie 2017 hast du halt eine deutlich klarere Säureausprägung. Mhm. Und wenn du die Süße mit der Säure koppelst sozusagen oder in Balance bringst, dann wird ja eigentlich erst daraus ein super spannender Wein.
Okay.
Und das geht dann tendenziell, würde ich sagen, in einem etwas kühleren Jahrgang noch besser.
Okay, dann gucken wir mal. Ja. Oh, oh. Ich muss aufpassen, dass ich dir nicht einatme durch die Nase. Oh.
Ja. Genau, und hier hat man, obwohl ja kein Flint im Boden ist, kein Feuerstein.
Aber ohne Ende welchen drin. Ja,
genau, du hast halt ohne Ende Feuerstein drin.
Aber
es ist auch noch so eine leichte Schwefelverbindung, finde ich,
ja,
ist noch drin.
Ja.
Ja, und dann hier wird's dann mit der Süße wird's dann auch so ein bisschen gelbfruchtiger, ne? Beziehungsweise weißfruchtig, also eher so weiß, also Pfirsich, also eher weißer Pfirsich als gelber Pfirsich, eher so ein flacher Weinbergspfirsich. Noch mit so ein bisschen, auch noch nicht zu saftig, ne? Ist schon noch reif, aber noch nicht zu matschig. Und dann eben Stein, ne? Das ist Schiefer.
Schiefer. Ist unglaublich. Ja. Das ist wirklich super. Hoffentlich macht der am Gaumen auch sowas mit mir, sonst bin ich echt enttäuscht. Okay, ich guck mal.
Ja.
Nachhall abwarten. Am Ende fehlt was.
Bisschen kurz, ne?
Ja, ja. Sehr geil. Aber das hast du halt auch bei Restsüßen. Hast du das oft, dass sie eher kurz sind? Also zumindest bei den wenigen Restsüßen, an die ich mich erinnern kann. Die drei, deren Namen ich nicht mehr weiß.
Ja, das könnte noch so einen Ticken mehr haben.
Mhm. Mhm.
Aber ansonsten finde ich es total super. Und es wird auch beim zweiten Schluck verändert sich das auch.
Ja, und trotzdem, ein Tick mehr Druck, dann wäre er perfekt. Aber wir reden hier über 13,90 Euro, ne? Also das ist,
ja.
Also das ist,
ja. Ah, das ist schon schön.
Mhm. Und auch wieder dieses Salz, was du immer so erwähnst.
Mhm, mh. Ja, also super saftig. Mhm. Finde die Balance, das sind 45 Gramm Zucker, also Restzucker. Das ist schon ordentlich viel. Aber die Säure schafft das ziemlich gut, finde ich.
Und der hat keinen Alk, ne? Acht Umdrehungen.
Nee, eben.
Ich habe Biere getrunken, die hatten mehr.
Ja, auf jeden Fall. Ja.
Ach, herrlich.
Schön. Ja. Kann man so wegtrinken?
Kann man. Mhm. Ich glaube, ein bisschen Luft tut ihm auch gut.
Ja, tut ihm auch. Ja.
Und wenn er ein bisschen gestanden hat, finde ich, riecht man das Salz sogar. Wobei kann auch sein, dass das jetzt aus meinem Gaumen hochdunstet irgendwie.
Er kriegt auch so ein bisschen was von Gummi noch in die Nase. So.
Ja.
Dein Gummiboot, aber ganz wenig, finde ich. Und
Oh, sehr. Ja, dann muss ich mir halt zwei Flaschen reindrehen heute Abend. Was will man da machen?
Naja, oder was für morgen überlassen?
Ja, nee, morgen habe ich keine Zeit.
Okay.
ja gerne süß. Entschuldigung, restsüß.
Na, hm. Ja, es muss halt passen.
Ja, okay. Ja. Ne? Das ist. Wobei in der Regel, wenn Auslese draufsteht, ist es eigentlich immer okay.
Wenn was?
Wenn Auslese draufsteht, ist es eigentlich immer okay. Also es ist zumindest so.
Ja, wobei Auslese ist mir schon häufig zu heftig. Also echt? Ich finde halt, wenn Kabinett draufsteht, dann ist es für mich eigentlich schon okay, weil das so diese spielerische Leichtigkeit hat.
Ja.
Während Auslese halt schon deutlich mehr Wumms hat.
Ja, Auslese ist für hinterher, ja. Mhm.
Ja, und meistens auch irgendwie vergleichsweise lange braucht, bis es wirklich da ist. Also so ein Kabinett kannst du einfach jetzt schon gut trinken. Also ich denke, ein 2017er Auslese sollte man eigentlich so 10 Jahre weglegen, bevor man sie anfasst. Mhm.
Womit wir wieder beim alten Kellerproblem wären. Ne? Mhm.
Es gibt jemanden im Chat, der hatte noch den gleichen Wein aus 2011 und jetzt aufgemacht.
Ja. Ist krass anders. Mhm. Der riecht nach viel mehr, voluminöser, rassiger, deutlich gelber, vielleicht Mirabelle. 2011, wie schafft man das, 2011er Weine noch liegen zu haben? Wenn man einen Keller hat und nicht ständig.
Ja, eben. Ja, genau. Ja, das ist es halt, ne?
Ja.
Ja, und tatsächlich, also. Diese Weine packen das halt locker, ne? Ja. Auch so. Das ist ja das Schöne daran. Also auch so ein 8%iger Moselkabinett oder 7 oder was auch immer schafft es halt locker, diese Zeit zu überstehen, nicht nur zu überstehen, sondern sich auch wirklich in dieser Zeit weiterzuentwickeln.
Da gibt's ja auch und so Geschichten. Da gibt's ja auch so Geschichten von Fritz Haag Rieslingen mit 7-8%, die irgendwie 40 Jahre überlebt haben und immer noch super sind. Ja, das ist ja.
Ja. Ja, also ich habe ja auch einiges von 1976, 71, 69, also was heißt einiges, einige Flaschen halt im Keller liegen. Die sind halt sehr stark geschwefelt worden damals, sonst hätten die das wahrscheinlich nicht geschafft, aber das sind schon tolle Weine.
Ja. Heute.
Also es müssen schon, also da müssen dann schon die Jahrgänge auch stimmen, ne? Das schaffen die natürlich nur in wirklich guten Jahrgängen, wo die Säurestruktur stimmt und
ich habe ja die Hoffnung, dass ich irgendwann vielleicht doch nochmal umziehe und unter der Wohnung oder dem Haus, in dem ich dann wohne, ein Keller ist, den ich benutzen kann. Weil der Witz ist ja, ich habe ja nicht keinen Keller, sondern ich habe einen Keller, der so brutal warm ist, dass du da da kannst du halt irgendwie, weiß ich nicht, was kann man denn in Wärme lagern? Ja, nix. Das kannst du halt vergessen.
Ja, Bücher halt.
Ja, Bücher, genau. Na, ja, warm und knochentrocken, ja, genau.
Ja, schön.
Ja, hat sich wieder gelohnt. Wobei, die Offenbarung war ja nach wie vor letztes Mal Riesling Delight. Riesling Delight. Ist nach wie vor das Highlight
ausgerechnet
gewesen.
Ausgerechnet der Ausverkaufte.
Davon hätte ich 12 oder 18 gekauft, ehrlich. Wenn es noch da gewesen wäre, ich hätte alles, was noch auf dem Konto ist, da, hier, nimm. Mit dem Finanzamt verhandle ich.
Ja. So, einmal nochmal zurück.
Aber ganz echt kurz. Eine sehr schöne Auswahl. Ja. Eine sehr schöne Auswahl, also ein schöner Flight.
Ja. Ja, es ist immer noch so, dass dass diese Moselweingüter einfach unterm Radar sind.
Ne? Ja.
Also, ich meine, Philipp Wittmann, also ihr Mann, ist mittlerweile weltbekannt mit seinen Weinen. Rheinhessen hat einfach den Dreh hinbekommen mit einigen wenigen Weingütern.
Ja.
Und an der Mosel gibt's auch einige wenige Weingüter, die eben weltbekannt sind. Aber ich sag mal, diese Weingüter, die ein bisschen dahinter stehen vielleicht, weil die auch noch nicht so lange dieses Renommee haben, weil sie es sich sozusagen erst aufbauen oder erarbeitet haben in den letzten 20 Jahren. Aber das hat Wittmann ja auch in Rheinhessen. Aber das ist, finde ich, an der Mosel deutlich schwieriger. Ja, immer noch.
Was ein bisschen seltsam ist. Eigentlich sollten wir die nächsten 10 Folgen nur über Moselweine machen.
Ja, und das könnte man, gut, würde Annalena aus dem Chat nicht mitmachen, aber insgesamt tatsächlich sind auch weniger Pakete weggegangen als in den anderen Folgen. Also,
tatsächlich?
Ja, es gibt auch hier Vorbehalte oder einfach aus. Also ich meine jetzt gerade der dritte Wein, es steht nun mal nicht jeder auf restsüße Riesling. Das kann ich auch verstehen. Ja. Nur ich finde,
gerade also in der
probieren sollte man sie einfach wie immer mal wieder,
und
weil
Ja. Nee, bitte, ja, ich fange immer an zu quatschen, bitte.
Nö, weil man ja seinen Geschmack auch ändert. Ich meine, ich trinke ja auch zu 95% trockene Weine. Mhm. Aber ich muss sagen, wenn ich dann mir mal wieder bewusst ein Kabinett oder eine Spätlese aus dem Keller hole, dann freue ich mich immer total darüber eigentlich. Und es sind eben Weine, die, also jetzt trotz Süße, die sozusagen überhaupt keine Schwere verursachen. Und die man wirklich ganz gut wegatmen kann, sozusagen. Ja.
Und ich finde, das für einen 50er ist das echt in Ordnung, weil das sind 3 Flaschen Wein. Wenn du sagst, ach Mensch, ich habe Gäste, falls man sich treffen kann, ach Mensch, ich habe Gäste, ich würde gerne was Lustiges hinstellen, stellst du einfach die 3 Flaschen auf den Tisch. Da wird bei jeder Flasche würde einer sagen, nicht so ganz meine. Aber bei den anderen beiden würden sie sagen, oh toll.
Ja, ich finde auch. Es ist, und es ist, also ich finde jetzt gerade auch die trockenen Varianten, aber auch ein restsüßer Kabinett ist einfach auch ein super Essensbegleiter. Also probiert einfach mal restsüße Weine aus, also jetzt Rieslinge vor allen Dingen natürlich, zu verschiedensten Formen von Essen. Also es passt einfach sehr häufig, viel besser als man so denkt. Ja.
Ich merke gerade wieder, wie ich einfach nur an diesem Kabinett rieche. Ich könnte den ganzen Tag nur auslesen trinken, ehrlich.
Beziehungsweise restsüße Weine.
Ja, aber ist ja sowas. Also
ja, ist halt Auslese vor der Auslese.
Was? Auslese vor der Auslese? Achso, Kabinett meinst du?
Genau, also erst kommt der Kabinett, dann Spätlese, dann Auslese und die haben halt verschiedene Reife gerade, ne? Mhm. Ja, und der Auslese ist halt... wird halt auch quasi ein paar Wochen später gelesen tatsächlich. Also es ist dann wirklich nochmal richtig viel reifer. Und hat natürlich entsprechend dann auch nochmal mehr Alkohol. Ja.
Das heißt also, die Spätlese ist noch süßer als die Kabinette, okay. Auch nicht so einfach.
Auch nicht so einfach. Also Kabinett, Spätlese, Auslese bemisst sich eigentlich nach dem Reifegrad der Trauben. Also sozusagen nach dem Öxtle-Grad. Danach wird es eingeteilt. Und dann kannst du aber ja sozusagen mit der Restsüße und dem Alkohol kannst du ja spielen, wie du möchtest. Also du musst halt, die Trauben müssen halt einen bestimmten Öxtle-Grad haben, aber wie der Wein dann, also mit welchem Restzuckergehalt du ihn dann sozusagen ausbaust, ist dann eigentlich deine eigene Geschichte. Aber grundsätzlich ist es halt so, dass ein Kabinett früher gelesen wird und entsprechend mehr Säure und ein bisschen weniger Zucker in den Trauben hat. Und Spätlese hat halt mehr Zucker in den Trauben auf jeden Fall und ein bisschen weniger Säure. Und bei Auslese ist es dann nochmal ein bisschen weiter in beide Richtungen.
Okay, dann trinke ich einfach nur noch Auslesen, da bin ich auf der sicheren Seite, dass es süß ist. Süß und würzig, das finde ich jetzt das Schöne daran. Ne?
Ja.
Jetzt müsste ich mir dann nur noch alles leisten können, weil die kosten ja dann auch immer gleich mehr. Ne?
Ja. Ja, da bleibt dann halt auch, genau, das ist sozusagen...
Klar, je später du liest,
desto höher das Risiko und so weiter.
Sagt man eigentlich liest oder lest?
Liest.
Liest, okay.
Ja. Wir haben noch eine Sendung sozusagen zum Ankündigen.
Stimmt, und danach lösen wir uns auf.
Genau, danach machen wir irgendwie mal in irgendeiner Form eine kurze Sommerpause.
Eine Sommerpause, ja. Genau, ja.
Für den Rest des Julis auf jeden Fall.
Ja, genau.
Wir trinken noch mal am 8.7.2020.
Was in 14 Tagen schon ist.
Ja. Genau, das ist wieder in 14 Tagen. Und das werden ganz andere Weine sein, aber sie kommen auch aus Deutschland. Sie kommen von der hessischen Bergstraße und ist sozusagen das Schwesterweingut des Sekthauses Griesel.
Oh.
Genau, und das heißt Schloss Schönberg. Und die Winzerin Rabea Trautmann macht da die Weine. Und die hat irgendwie echt ein Faible für Holz. Und das werden ganz andere Weine sein. Also es ist schon angekündigt bei mir im Blog, es wird ein Spätburgunder Rosé sein, es wird ein Müller-Thurgau Fumé sein, also auch aus dem Holz.
Achso, Fumé, genau. Weil geflammtes Holz. So
ein bisschen, genau. Also das kommt daher, dass es gibt ja Puy Fumé an der Loire, ne? Genau, und daraus hat dann irgendwann Robert Mondavi in den USA auch einen ersten Wein gemacht, der Fumé heißt und der eben im Holz ausgebaut worden, ein bisschen auch nach Feuerstein gerochen hat und so weiter. Genau, daher kommt irgendwie der Name. Und dann gibt es noch einen tatsächlich 4 Jahre alten Grauburgunder aus einer Einzellage. Und ich weiß gar nicht, wann wir das letzte Mal Grauburgunder in Müller-Thurgau hatten, aber das wird sehr spannend.
Ja. Was ich mich gerade frage, ist, haben die Klüsserath auf den teureren Wein den Korken gemacht, um die Traditionalisten nicht zu verschrecken? Weil den hätten sie auch mit dem Schrauber machen können.
Hätten sie auch, genau. Ja, ich glaube ja. Genau. Das ist, es gibt ja viele Weingüter, die, die so ein bisschen im Einstiegsbereich eben Schrauber machen und dann im hochwertigen Bereich dann doch Korken nehmen, einfach weil, also schon, weil die Vorbehalte gegenüber dem Schrauber, auf ästhetische Vorbehalte einfach noch da sind und sowieso an der Mosel immer noch vergleichsweise wenig Schrauber genutzt werden. Also es ist noch ganz viel, also über, ich glaube, überdurchschnittlich viel Korken an der Mosel. Ja, ist ein sehr, letztlich dann doch ein sehr traditionelles Anbaugebiet, wo sich das mit dem Schrauber noch gar nicht so durchgesetzt hat.
Mhm. Ja, dann senden wir mehr über Mosel, bis sich das durchgesetzt hat. Und vorher kaufen wir die geilen Weine für kleines Geld. Und irgendwann ärgern wir uns. Scheiße. Hoffentlich lag das nicht an uns.
Ja. Mhm. Genau.
Ja, sonst. Schön. Haben wir nichts zu erzählen, dann gehen wir nach Hause, ne?
Genau, wir sind ja immer noch
zu Hause.
Bin ich unterwegs. Genau. Ja, nächstes Mal habe ich was zu erzählen, weil ich werde nach Rheinhessen fahren.
Ah!
Genau, nächstes Wochenende. Und dann habe ich ein bisschen was zu erzählen.
Da bin ich mal gespannt. Was machst du da? Ja.
Ich fahre zu Battenfeld Spanier und Kühling-Gielott, also zum Paar, H.O. und Caroline, weil die ihren neu gebauten Reifekeller einweihen. Das ist sozusagen der Aufhänger dieser Reise. Und es war eigentlich groß geplant, jetzt ist es ganz klein, eben Corona-like irgendwie auf Abstand. Und freue ich mich.
Ich neide hart und wünsche einen schönen Abend. Danke, Christoph.
Danke. Danke, Holger.
Danke, Wolfram, und danke euch für die Aufmerksamkeit.
Wenn Sie in Nizza eine typische Nizzaer Kneipe suchen, ein Fischrestaurant am Hafen, und Sie glauben, da ist alles frisch und alles billig, dann misstrauen Sie erstmal sämtlichen Empfehlungen. Es gibt tatsächlich ein Restaurant, das ist Cassin. Es ist zwischen all diesen Hafenrestaurants, wo man auch auf der Terrasse sitzen kann, ich meine, auf der Straße sitzen kann, und es ist alles schön und pittoresk und touristisch, und das hat man sich gar nicht vorgestellt, und man glaubt, das ist dann besonders gut. Und Cassin hat einen Vorteil tatsächlich, der Mann ist so eingeführt, er ist der Älteste am Ort, am Platze. Alle Fischer kennen ihn, und wenn sie frische Fische bringen, dann ist er der Erste, dem sie diese anbieten. Deshalb sind die Fische bei ihm besonders frisch. Das heißt, die Chance, einen alten Fisch zu kriegen, einen vergammelten Fisch, ist bei ihm geringer als woanders. Punkt. Damit erschöpfen sich seine Qualitäten absolut. Denn die Zubereitung dieser Fische ist wiederum genauso schlimm wie nebenan. Das heißt, ein Turbo zum Beispiel, ein Turbo, den wir hatten für zwei Personen, wird nur gemacht, ab 140 Franc, das muss man sich vorstellen, das sind 70 Franc pro Portion. Das war ein Baby-Turbo, durchgekocht und mit Aioli, sehr ordinär und ohne irgendwelche Kunstfertigkeit, außerdem noch schlecht rangiert und alles Mögliche. Es lohnt einfach nicht, dort zu essen, weil der Preisunterschied ist, fehlen die 15%, die in dem draufstehen. Aber sonst kosten ein Typ auch nicht mehr als 70, 80 vor einem guten Restaurant. Diese Unterschiede lohnen einfach nicht.
Wer redet, ist nicht tot.